Ja, Herr Jesus, ja, es ist erstaunlich, wie der Herr uns in diesen Tagen dieses Buch, diesen Brief an die Kolosser nochmal auftun möchte, nochmal in die jetzige Zeit reinsprechen möchte, in das Jahr 2024, obwohl es vor 2000 Jahren geschrieben worden ist. Damals natürlich in diese Situation, die der Paulus da vorgefunden hat in Kolosse, dass die jungen Gläubigen sich oder in der Gefahr standen, abgelenkt zu werden, ja, von Christus. Und ich glaube, wir alle wissen, wir stehen alle in der Gefahr, von Christus abgelenkt zu werden, von seinem Wort abgelenkt zu werden. Ja, wir haben es um uns herum. Wir haben es in unserer Tasche. Ja. Wie viel Zeit verbringen wir, ja, sei es mit diesem kleinen Gerät, sei es mit so vielen Dingen, die uns interessieren, beschäftigen müssen. Und Paulus reduziert zurück, ja, auf Christus. Das ist wunderbar. Oh, hey Jesus. Und ich finde es so kostbar, dass der Herr Vater, der Gottvater, alle Voraussetzungen geschaffen hat, dass wir die richtige Wahl treffen können für unser tägliches Leben. Dass wir einmal die richtige Wahl treffen, ein erstes Mal, sage ich mal, und aus diesem ersten Mal eine tägliche Entscheidung wird. Ja, diese Vers in Kolosser 1, Vers 13, damit möchte ich anfangen. Oder Vers 12 hatten wir heute Morgen schon am Tisch. Wir sagen dem Vater Dank, der uns tauglich gemacht hat, da komme ich nachher noch darauf, der uns errettet hat. Aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat versetzt. Das hast nicht du getan. Ja, das habe nicht ich getan, dass ich irgendwas versucht habe, um Gott näher zu kommen. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Oh, hey Jesus. Und das ist eine Wahrheit, die müssen wir immer wieder aussprechen. Und so gut, dass wir es mindestens einmal in der Woche an seinem Tisch gemeinsam tun. Einander das auch zusprechen, diese Wahrheit. In dem Sinn, dass wir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind errettet. Ja, von seiner Seite alles vorbereitet. Und auf der Seite des Menschen ist es einmal dem Herrn zu sagen, Amen, ich nehme dieses Errettungswerk für mich an. Ein erstes Mal, ein Einschlagen in den Handel. Gott bietet was an und ich sage, jawohl, nehme ich für mich in Anspruch. Steht nicht irgendwo nur da oben und akzeptiere ich. Weil da kommt irgendjemand und sagt, ja, aber hier steht was ganz anderes auf der Seite. Aber wenn wir einmal diesen Herrn aufgenommen haben, dann sind wir versetzt, Geschwister. Wir haben es vorher gehabt, schon mehrmals, über den Glauben. Das ist unser Glaube. Wir sind versetzt. Und das müssen wir auch heute Morgen in Erinnerung behalten, der uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Oh, hey Jesus, es geht um Christus. Es geht um das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, und Ja, ich möchte auch nochmal auf dieses Kapitel Matthäus 17 zurückkommen, aber möchte zuerst in Matthäus 3 noch gehen. Auch diese Begebenheit ist den meisten von uns bekannt, wo der Herr getauft wird. Als Mensch sich dieser Gerechtigkeit Gottes unterstellt hat. Ja, er sagt in Vers 15, der Johannes sagt, nein, dich taufe ich sicher nicht. Und der Herr Jesus sagt, lass es jetzt zu, Vers, Kapitel 3, Vers 15, so gebührt es uns allen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das war der Weg Gottes. Ja, er hatte ja vorher gesagt, tut Buße. Das Reich ist nahe herbeigekommen und er hat als Zeichen der Buße getauft, versetzt, bildlich gesprochen. Und der Herr sagt, ja, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ich unterwerfe mich der Gerechtigkeit Gottes. Und die Reaktion von Gott, dem Vater, war, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Oder um mit den Versen von Kolosser 1 zu sprechen, dies ist mein Sohn der Liebe, an dem ich Wohlgefallen habe. Das hat dem Vater gefallen. Dieser erste Schritt des Gehorsams. Und der nächste Schritt des Gehorsams in Matthäus 17, als er sich über seinen Tod mit Mose und Elia unterhalten hat und gesagt hat, so, und dieses Zeitalter beende ich jetzt. Ich gehe ans Kreuz, lieber Mose. Das war's für dich. Lieber Elia, danke, dass du so viel gedient hast, aber jetzt kommt eine neue Zeit. Als der Herr das klar gemacht hat, Mose und Elia, hat Gott wieder gesagt, mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Geschwister, diesen Christus dürfen wir heute kennen. Diesen gehorsamen Christus. Und zwar dürfen wir nicht nur was über ihn wissen, sondern er lebt in dir. Ganz tief in uns. Seit wir den Herrn aufgenommen haben, lebt genau dieser Christus, dieses Wohlgefallen des Vaters in uns. Was haben wir gesungen? Wenn ich dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und jetzt wird es ganz praktisch. Diesen Satz, wenn ich ihn habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ja, habe ich doch den, der es schuf, dem es gehört. Und daran können wir selber für uns immer mal wieder unseren Gradmesser setzen. Nach was frage ich gerade? Wie wichtig ist mir diese Sache der Erde gerade? Ja, vielleicht will ich mir irgendwas kaufen oder irgendwo hingehen. Wie ist das im Vergleich zu Christus, zu dem Wohlgefallen Gottes? Das muss ja gar kein Widerspruch sein. Aber ist mir Christus wichtiger als diese Sache? Oder wenn ich die Wahl hätte, würde ich vielleicht das andere nehmen. Der Vater hat schon mal entschieden. Er sagt, dies ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Und er hat auch schon entschieden, lieber Timo, dich habe ich schon versetzt in das Reich des Sohnes meiner Liebe. Du hast alle Voraussetzungen, lob den Herrn. Jetzt auch durch diesen Christus zu leben. Oh, Herr Jesus Christus, ein Mensch, an dem sich Gott erfreut, haben wir gesungen. Singen wir ganz schnell in einer Zeile von irgendwie 6 Versen. Aber ihr merkt, allein die letzten 5 Minuten, die ich jetzt darüber gesprochen habe, das steckt alles und noch viel mehr hinter diesem Satz. Ein Mensch, an dem sich Gott erfreut. Es ist der Sohn der Liebe. der Wohlgefallen des Vaters. Oh, hey Jesus. Und deswegen hat Gott dafür gesorgt, dass, wie du es gesagt hast, die drei Jünger plötzlich nur noch Jesus gesehen haben. Alles andere aus dem alten Bund wurde mal kurz symbolisch entfernt. Alles Versuchen, Gott mit Gesetzen zu gefallen, wurde mal entfernt. Nicht mehr nötig. Ja? Ich muss in meinem alten Sein nicht mehr versuchen, jedes Wort hier zu erfüllen. Das Wohlgefallen des Vaters ist Christus in mir. Ich wende mich zu diesem Christus. Ich lebe durch diesen Christus, so wie wir es heute Morgen schon in all diesen Versen gehabt haben. Oh, hey, Jesus Christus. Und das ist eine Wahrheit. Ja, das ist nicht irgendwo etwas Erfundenes. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Diese Begebenheit in Matthäus 17 beschreibt der Petrus nochmal im 2. Petrus Kapitel 1. Oh, hey, Jesus Christus. Und auch dem Petrus war es wie egal, das nochmal zu sagen. Selbst wenn die Gläubigen gesagt hätten, weiß ich doch schon, kenne ich doch schon. Ja, Verklärung, wie oft hast du darüber schon gehört in deinem Leben? Kannst du gar nicht mehr zählen. Ha? Verklärung Jesu, ja klar, kenne ich. Der Petrus sagt zu dir, darum werde ich stets bereit sein, dich an diese Dinge zu erinnern. Ja? Egal, ob du 14 bist, ob du 50 bist, ob du über 70 bist, egal. Es braucht eine Erinnerung. Obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Und das fand ich kostbar. Petrus redet hier von Wahrheit. Und dann, ich überspringe drei Verse, bringt er eine Wahrheit. Vers 16 sagt er, wir sind nicht klug erdachten Mythen gefolgt, als wir euch die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten, sondern waren Augenzeugen seiner Majestät geworden. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, indem von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme zu ihm gebracht wurde. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Petrus erinnert nochmal, und ich bin sicher, bis zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, hat er das allen erzählt, was er dort erfahren hat auf dem Berg. Aber er schreibt es noch einmal. Das ist nicht nur die es von ihm gehört haben, sondern auch die es lesen, 2000 Jahre später. Sagt er, hier geht es um Wahrheit. Hier geht es nicht um Mythen. Paulus spricht an anderer Stelle mal von Fabeln. In 2. Timotheus. Ist das? Hat man das aufgeschrieben? Oh, Herr Jesus Christus. 2. Timotheus 4, Vers 4. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Weißt du noch, was eine Fabel ist? Habt ihr, glaube ich, in der Schule gehabt, gell? Was für eine Geschichte? Was ist die Eigenschaft einer Fabel? Das muss ich die Schüler fragen. Keine Erwachsenen. Was ist eine Fabel? Ja, eine Geschichte mit sprechenden Tieren. Was ist der Inhalt. Weißt du es? Dann wäre es ein Märchen, wenn es erfunden wäre. Was ist eine Fabel? Eine Fabel hat einen Anteil Wahrheit. Da geht es ja um irgendeine menschliche Weisheit, die wahr ist, die richtig ist, die umschrieben wird eben mit einem Tier. Eine Moral, ja? Aber es ist was Echtes, was Wahres. Ja, eine ja, Legende, ja, eine Legende. Und es ist ein bisschen Wahrheit dabei. Und darum geht es mir. Geschwister, das Wort ist nicht ein bisschen Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und der Petrus sagt, wir sind keinen, ja, und er sagt es ein bisschen anders hier, wir sind nicht den Mythen erfolgt. Ja, auch ein Mythos ist so etwas, könnte richtig sein, aber es ist nicht die Wahrheit. Und genau um diese Wahrheit geht es dem Paulus auch im Kolosserbrief. Um die echte Wahrheit, um das Wort der Wahrheit. Er sagt im Kapitel 1, Vers 5 und 6, also er dankt Gott, dem Vater, in Vers 3, aufgrund der Hoffnung, die euch in den Himmel bereitgelegt ist, von der ihr zuvor gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Es ist Wahrheit. Und dann sagt er noch einmal in Vers 6, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt Frucht bringt und wächst, wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr die Gnade Gottes in Wahrheit gehört habt und völlig erkannt habt. Ja. Und er schreibt dann weiter, nachher von dieser Wahrheit, einerseits das, was wir schon gehört haben jetzt, dass er uns versetzt hat in dieses Reich, dass er der Sohn der Liebe ist, an dem Gott, der Vater, wohlgefallen hat. Wunderbare Wahrheit. Und dieser Herr hat einen Willen. Ja? Dieser Vater hat einen eigenen Willen. Und das sehen wir in Vers 9. Da betet der Paulus, dass wir erfüllt werden mit der völligen Erkenntnis seines Willens, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Da betrifft es jetzt uns. Er möchte, dass auch wir zu allem Wohlgefallen leben. Nicht nur dieser Jesus vor 2000 Jahren war damals, als er da in Palästina gelaufen ist, sein Wohlgefallen, sondern auch wir mit diesem Christus in uns, wir können zu seinem Wohlgefallen leben. Was für ein Wille Gottes. Ja, wunderbar. Lob den Herrn dafür. Oh, hey Jesus. Und diese Wahrheit, die soll auch in uns Wirklichkeit werden. In unserem Leben. Ja, Johannes sagt es ja einmal in seinem Brief, die Wahrheit in ihm und in uns, in 1. Johannes 2. Oh, hey, Jesus Christus. Und eben der Paul, ich komme nochmal zurück zu diesem Petrus, das fand ich so gut, wie er sagt, wir sind nicht klug erdachten Mythen gefolgt, als wir euch die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten. Nicht klug erdachten Mythen. Wir Menschen, wir sind so klug. Wir haben für alles suchen wir Erklärungen. Ja, für alles versuchen wir eine eigene Weisheit zu machen. Und das ist genau das Problem mit dem Wort. Weil jeder Mensch meint, aus dem Wort noch eine andere Weisheit zu machen und dann noch eine andere Idee. Und das sollte man auch noch tun. Klug erdachte Mythen. Ja. Lass uns zu Christus zurückkommen. zu der Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie schön, wir brauchen einfach nur Christus, um im Wohlgefallen Gottes zu leben. Ja, dafür hat er uns ja geschaffen. Mit der völligen Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, indem ihr in jedem guten Werk, ich bin in Kolosser 1, Vers 10, in jedem guten Werk Frucht bringt und wächst durch die völlige Erkenntnis Gottes. Gott erkennen. In meinem Alltag, Herr, wo bist du? Herr, wie bist du? Wie reagierst du jetzt? Herr, wie kann ich jetzt in dieser schwierigen Situation mit meinem Arbeitskollegen, Schulkameraden, Studienkollegen, egal, wie kann ich jetzt dir leben hier? Ja. Hatte am Freitag so eine Situation, wo ich eine Besprechung hatte, wo ich dachte, na, ich bin mal gespannt, wie das wird. Und dann, das ist Streit eigentlich schon vorprogrammiert. Ich habe mich geübt, gleich vorher, es war um 10 und gleich um 8, dem Herrn gesagt, Herr, da gibt es nachher die Besprechung. Regiere du. Herrsche du. Ich weiß nicht, wie es wird, aber hüte meine Zunge. Ja. Und jeder von uns ist ja so, wir kennen immer die Schwäche des anderen. Wir können immer irgendwo mit reinhauen in irgendeine Kerbe, die vielleicht schon geschlagen ist. Aber so gut, wenn der Herr dann sagt, nicht deine Baustelle. Lass mich. Ja, es war so gut. Es war eine Sitzung im Frieden, erledigt. Das Problem ist noch nicht gelöst, aber ich habe dem Herrn sagen können, lob den Herrn. Herr, du hast regiert. Ihm zum Wohlgefallen zu leben, das sind oft so kleine Situationen. Und wie schön ist, wenn wir hinterher merken, oh, da war der Herr dabei. Da hat der Herr gewirkt. Lob den Herrn. Ja, ihm zur Ehre, nicht uns. Das ist ja das Wohlgefallen. Deswegen hat der Herr, der Vater gesagt, hört ihn. Das ist mein Wohlgefallen. Christus ist mein Wohlgefallen. Oh, hey, Jesus. Oh, Herr, indem ihr, Vers 12, dem Vater Dank sagt, der euch tauglich gemacht hat. Auch wieder hier. Der Vater hat tauglich gemacht. Zu was? Anteil zu haben am Losteil der Heiligen in dem Licht. Und ich komme jetzt an den Psalm 16 zurück. Das ist dieser Vers, den der Petrus ja zitiert hat in Apostelgeschichte 2. Hier. Und direkt vor diesen Versen im Psalm 16 spricht der David von dem Erbteil. Vers 6. Und habt es im Kopf, was wir gerade gelesen haben, der Vater, der uns tauglich gemacht hat, Anteil zu haben am Losteil der Heiligen in dem Licht. Am Erbteil der Heiligen im Licht Anteil zu haben. Und jetzt sagt der David hier in Vers 6, Psalm 16, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ist doch wunderbar. Und das sagt der David 1000 Jahre vor Christus. Ja, aber ihr wisst, Petrus hat den David diese Verse benutzt, um auf den Herrn hinzuweisen. Ja, und ja, mein Erbteil gefällt mir. Anteil am Losteil der Heiligen. Das Losteil der Heiligen, das ist Christus. Das ist das, was wir haben. Mit dem wir Umgang haben dürfen. Das ist mein Anteil. Ja, oder mein zugelostes Teil. Ja, und der Paulus hatte hier in Kapitel 1 ja natürlich auch das Alte Testament im Kopf, wo dem Volk Israel ein ganzes Land zugeteilt wurde. Und jeder Stamm hat einen Anteil bekommen. Ja, das erkennt man, in manchen Bibeln sind ja hinten dran die Landkarten, wie Israel zu welcher Zeit ausgesehen hat. Altes Testament, Neues Testament, dann die Reisen von Paulus und so weiter. Und wenn ihr mal darauf achtet, bei der Landkarte vom Alten Testament, da stehen die Namen der Stämme drin von ihrem Losteil, was ihnen zugelost wurde, was sie bekommen haben. Und der Paulus sagt hier, wir haben Anteil am Losteil der Heiligen. Und ich will es einfach mal so schematisch darstellen, ohne jetzt irgendeinen Anspruch auf geografische Korrektheit, sagen wir mal so. Das hier ist das Land Israel, da ist irgendwo der Jordan. Und dann hat es hier diese Anteile. Ja, das eine ist irgendwie, wo ist Jerusalem? Da ist Juda, ja, und so weiter. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, wo jetzt welches Land ist. Darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es um was anderes. Das Losteil von Juda war hier. Und wenn wir sagen, dieses Land ist heute unser Christus, dann muss ich hier gar nicht Juda anschreiben. Sondern was schreibe ich da rein? Ja, das ist Christus. Richtig. Und hier, in diesen Anteilen da, diesem Los, wer noch? Cornelius, da ist eine Hanna, und so weiter. Rein vom Bild. Jeder von uns hat einen Teil von Christus bekommen. Und doch den ganzen Christus, ein Geheimnis. Aber um was geht es mir heute Morgen? Hier heißt es, wir haben Anteil am Losteil der Heiligen. Das ist doch wunderbar. Ja, wenn ich euch erinnert, es gab im Alten Testament dreimal im Jahr ein Fest für die Juden damals, für diese Israeliten. Wieder die Frage an die jungen Leute, wisst ihr, was die mitgebracht haben an diese Feste? Was haben die mitgebracht? Wer weiß es? Was sollten sie denn mitbringen am Anfang des Jahres? Oder ja? Alle die dort an diese Feste kamen, sollten die ersten Früchte mitbringen nach Jerusalem. Das war irgendwo hier. Ja. Das heißt, da gab es ein Teil von der Frucht vom ganzen Süden und eins von ganz Norden und dann von Osten. Die sollten es mitbringen und Gott dort gemeinsam opfern. Und ich bin sicher, die haben es dann rangebracht, haben gesagt, guck mal, das ist bei uns gewachsen. Ja, und der andere kam, guck mal, und das ist bei uns gewachsen, das bringen wir auch dem Herrn. Und die hatten plötzlich Anteil aneinander. Oh, schöne Früchte, ja, frisches Gemüse, was auch immer. Ja, toller Weizen, Milch und Honig im übertragenen Sinne. Und Geschwister, das ist heute genauso möglich. Dein Christus, was du vom Herrn empfangen hast, bring ihn doch mit. Teile ihn aus. Was für ein wunderbares Ziel unserer Versammlung. Wir machen es nicht nur dreimal im Jahr, wir machen es jede Woche Und das mehrmals. Und glaub bloß nicht, dass dein Christus so klein ist. Ein Anteil, ganz klein, das interessiert gar niemanden. Jeder Einzelne von uns hat diesen Anteil an diesem Christus. Egal wie groß dieses Erbteil ist, völlig egal. Rein flächenmäßig. Ja. Unser Christus ist auch für die anderen. Was ich vom Herrn empfangen habe, da dürfen wir einander Anteil haben lassen. Hier sagt der Paulus, Anteil zu haben am Losteil der Heiligen in dem Licht. Oh, hey, Jesus Christus. Und dann merke ich plötzlich wieder, David sagt, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mein Erbteil gefällt mir. Wie ist es heute Morgen, nach all dem, was wir heute am Tisch schon gehabt haben, könnt ihr nicht sagen, mein Erbteil gefällt mir? Was der Herr aus dem Mund von so vielen Geschwistern schon herausgebracht hat, kann ich voller Überzeugung sagen, Amen. Mein Erbteil gefällt mir. Oh Herr, und dafür hat uns Gott tauglich gemacht. Herr Jesus Christus. Das, was wir glauben, das reden wir. Ja? In 2. Korinther, oh Herr, 2. Korinther 4, Vers 13, bestätigt das noch einmal. Vielleicht können wir es gemeinsam lesen. 2. Korinther 4, Vers 13. Und weil wir denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden auch wir. Wir glauben, darum reden wir. Nicht klug erdachte Mythen. Ja? Petrus sagt es, wir sind nicht irgendwelchen klug erdachten Mythen gefolgt. Wir glauben und das reden wir. Das ist eine gute Übung in der Versammlung, ja, das zu reden, was ich glaube. Mit dem, wo ich Zweifel habe, komme ich zum Herrn. Ja, zu dem komme ich auch, mit diesem komme ich vielleicht auch mal in der persönlichen Gemeinschaft. Du, ich habe da mit diesem Wort Schwierigkeiten. Wie ist es gemeint? Ja, auch an der Konferenz hatte ich die Erfahrung, da kam mir und sagte, du, da komme ich nicht mit zurecht. Ist gut, ja, lass uns darüber Gemeinschaft haben. Aber in der Versammlung, lass uns Anteil haben an diesem gemeinsamen Erbteil. Im Glauben reden, das ist doch wunderbar. Oh, hey, Jesus Christus. Und wir möchten wirklich diesen Anteil vermehren. Ich möchte mehr Anteil haben. Ich möchte diesen Christus auch besser kennen. Ja, ich will ihn nicht nur in meinen Dimensionen kennen. Und ihr versteht, was ich meine. Ja, ich, so wie ich aufgewachsen bin, so wie ich geprägt wurde, habe ich manchmal einen Blick auf Christus. Versteht ihr das? Ja. Ich lese einen Vers und verstehe ihn, weil ich so und so und so erzogen worden bin. Manche Sachen so zu verstehen. Aber wie kostbar, wenn der Herr sagen kann, du, aber ich bin ganz anders. Und ich habe hier einen Bruder, ich habe hier eine Schwester, die zeigt mich plötzlich in der Weise, wie ich wirklich bin. Ist doch wunderbar, dass wir einander haben, sagen, ach Herr, so habe ich dich noch nicht gesehen. Und das will ich selber erfahren. Das ist mein Anteil. Aber wenn ich deinen Christus nie sehe, nie höre, da fehlt mir was. Er sagt ja, der Paulus sagt ja, völlige Erkenntnis seines Willens. Geschwister, das ist das Gemeindeleben. In persönlichen Gemeinschaften, in der Versammlung hier am Sonntag oder am Dienstag oder in den Hausversammlungen. Lass uns Christus darstellen. Diesen Wohlgefallen Gottes. Reduzierten wir uns immer wieder auf diesen Wohlgefallen Gottes. Oh, Herr Jesus. Und ich möchte abschließen mit Versen aus dem Hohen Lied. Das habe ich diese Woche gelesen und war da sehr erinnert daran, an das, was wir jetzt hier gerade an Gemeinschaft haben in Kolosser. Das Hohe Lied ist direkt vor dem Jesaja. Und da gibt es, das ist ja für die, die das Alte Testament nicht so gut kennen, das ist ja eine, da beschreibt der Salomo und so ein bisschen bildhaft, sage ich jetzt mal, seine Beziehung zu seiner ersten Frau, zu dieser Sulamit. Aber es ist ein wunderbares Bild auf unser Leben mit dem Herrn, auf das Leben zwischen Braut und Bräutigam der Bibel, nämlich Christus und die Gemeinde. Und der Schreiber sagt hier, der Salomo beschreibt es hier, das Lied der Lieder in Kapitel 1, Vers 7. Da schreibt die, oder da sagt die Sulamit, also die Braut: Erzähle mir du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo lagerst du? Wo lässt du lagern am Mittag? Wozu denn sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Das sagt die Braut zum Bräutigam. Bräutigam, wo bist du? Mit anderen Worten, Herr, wo bist du? Wo weidest du? Wo hältst du dich auf, Herr? Geht uns doch manchmal so, wir sind im Alltag. Und der Herr scheint so weit weg. Ja, nächste Woche in der Schule, Dienstagmorgen, 10 Uhr, denkst du, Herr, wo bist du eigentlich? Ich spüre dich gar nicht mehr. Ich weiß vielleicht, dass ich gerettet bin, okay? Ich weiß, ich bin in der Gemeinde, aber Herr, wo bist du denn? Ja, wir können uns sofort wenden. Ist auch wunderbar. Der Herr gibt hier aber noch einen weiteren Aspekt. Und er antwortet in Vers 8: Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach. Und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Geh den Spuren der Herde nach. Ja. Die Gemeinde ist die Herde des Herrn. Geh den Spuren der Herde nach. Such. Wo ist die Herde? Weil dort ist der Hirte. Lob den Herrn. Ja. Und wenn du am Herrn vielleicht zweifelst, geh zur Herde. Lob den Herrn. Dort ist der Herr mit Sicherheit. Dort können wir ihn hören. Dort können wir seine Stimme hören. Dort können wir ihn sehen. Ja. Dort können wir Offenbarung von ihm bekommen. Diesen Christus. Oh, Herr Jesus. Den zu kennen, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Ja. Lob den Herrn für diesen Christus, den wir haben. Und ich wünsche uns alle, dass wir in dieser kommenden Woche diesen Christus noch mehr ergreifen, erfassen, sagen, Herr, in meinem Alltag, ich will dich sehen, wie du bist. Ich will dich erfahren. Ja, und fang damit an, dann morgens gleich was in der Wahrheit zu lesen. Ja. Wenn ich morgens aufstehe, ich übe mich als erstes, was ich lese, das Wort zu lesen. Völlig egal, ob das jetzt im Buch ist oder auf meinem Handy. Aber das erste, was ich reinnehme, dass ich das Wort nehme. Und ich meine, ihr wisst, wie das ist, ja? Du machst morgens vielleicht dein Handy auf und hast erstmal 20 Nachrichten oder Pop-ups oder was auch immer. Und plötzlich ist man abgelenkt wieder und vermischt für sich selber wieder vielleicht Wahrheit mit Halbwahrheit, mit Lüge, mit was weiß ich was. Deshalb gleich am Anfang zur Wahrheit zu kommen. Ja, damit wir gleich mal geimpft sind, gleich mal gesättigt sind. So eine Grundsättigung mit der Wahrheit, mit diesem Christus, der die Wahrheit ist. Oh, hey Jesus. Ja, und dann geht es weiter, welcher das Ebenbild Gottes ist, des Unsichtbaren. Das können wir dann ja nächste Woche vielleicht ein bisschen ausgraben, wie dann der Paulus anfängt, diesen Christus zu beschreiben. Aber es ist wunderbar, dass wir diesen Christus haben, das Wohlgefallen des Vaters. Lob den Herrn.